Guten Morgen euch allen. Ja, heute bin ich ein bisschen bange. Nicht wegen euch. Das freut mich sehr. Wir haben einen wunderbaren Text heute Morgen. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen, wenn ich uns aus dem Römerbrief lese. Kapitel 7, die Verse 1 bis 6, Römer 7, 1 bis 6. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Wort Gottes. Lasst uns beten. Herr Jesus, so eine gewaltige Botschaft hier im Römerbrief. Neues Leben, Frucht für dich. Wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort heute Morgen aufschließt, dass wir hören, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Dank sei dir, dass du gegenwärtig bist und dass du uns dein Wort gegeben hast. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Siebte Kapitel des Römerbriefs ist sicherlich nicht das einfachste Kapitel. Und ich habe diesmal einiges an Erkenntnissen nachgeschlagen, was so die einzelnen Ausleger zu sagen haben zu diesem Kapitel, und habe selten so einen bunten Blumenstrauß unterschiedlichster Verstehensweisen des Textes erlebt wie hier. Offenbar ist der Text nicht einfach. Aber ist er wirklich so schwierig? Der Text ist sehr eindeutig, was dabei herauskommt, was Gott möchte, worauf es hinzielt. Ich lese uns nochmal die beiden letzten Verse des Textes von letztem Sonntag, von Kapitel 6. Da heißt es: Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Vielleicht ist es gar nicht so schwierig, denn es ist ganz eindeutig, was Gott will, dass Frucht entsteht. Manches Mal diskutieren wir so lang über Einzelheiten des Textes und halten uns an dem fest, was wir vielleicht nicht verstehen, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, nämlich das, was Gott damit möchte. Frucht. Hier im siebten Kapitel geht es, Stichwort Gesetz, 27 Mal in diesem Kapitel der Ausdruck Gesetz. Scheint sich erstmal stärker an Juden zu richten. Nach dem, was Paulus bisher ausgeführt hat im Römerbrief, sind offenbar viele Fragen entstanden. Ich habe die heutige Predigt überschrieben: Das Gesetz kann einen Gläubigen nicht mehr verdammen. Das Gesetz kann einen Gläubigen nicht mehr verdammen. Keine Verdammnis mehr für einen Christen. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, Vers 1, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Ja, wenn jemand gestorben ist, wie soll denn dann ein Gesetz für ihn noch gelten? Ist logisch. Ist ganz einfach. Und doch offenbar gab es ein Missverständnis oder es konnte ein Missverständnis entstehen, dass das Gesetz Gottes, das gute, heilige, gerechte Wort Gottes, falsch angewendet wird. Paulus hat im letzten Kapitel, Kapitel 6, ausgeführt: Ihr seid mit Christus gestorben. Also wenn ihr doch tot seid, dann hat sich doch radikal etwas geändert. Bitte gebraucht das Gesetz nicht falsch. Hier steht wieder dieses: Wisst ihr nicht? Ist uns im letzten Kapitel, sowohl in Werners Text letzten Sonntag als auch einen Sonntag vorher, dreimal begegnet. Wisst ihr nicht? Habt ihr nicht den eigentlichen Sinn verstanden? Das ist erstmal ein Hammer, wenn das da steht. Denn ich habe eben gesagt, das richtet sich zuerst mal an Juden. Die wachsen mit dem Gesetz Gottes auf, von kleinst auf, und haben Zentrales nicht verstanden. Ich finde das so eine eindrückliche Warnung. Habt ihr den eigentlichen Sinn nicht erfasst? Wisst ihr nicht, liebe Brüder, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Herrscht über den Menschen. John MacArthur schreibt: Das Gesetz übt Rechtsgewalt aus. Ja, wenn Menschen unter ein Gesetz gegeben sind, sei es das Gesetz hier in der Bibel, sei es ein ganz normales staatliches Gesetz, dann ist da eine Rechtsgewalt. Auch bei einem noch so schweren Vergehen wird ein Verbrecher nicht mehr verfolgt oder bestraft, wenn er gestorben ist. Logisch, oder? Wenn er gestorben ist. Dann macht Paulus hier einen Vergleich mit der Ehe, denn eine Vers 2 und 3, denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt, wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Ja, wenn zwei Menschen verheiratet sind und einer von beiden stirbt, dann ist die Ehe vorbei. Dann ist man nicht mehr gesetzlich an den Ehepartner gebunden. Logisch. Ich möchte hier eine Warnung einschieben. Hier macht Paulus keine Ehegesetzgebung. Hier stellt Paulus auch kein Scheidungsrecht auf. Der Text wird manches Mal in die interessantesten Richtungen gedeutet. Darum geht es hier nicht. Das ist ein Vergleich. Und dieser Vergleich sagt: Das Gesetz ist bindend, solange einer der Partner lebt. Im Blick auf die Ehe. Ende-Exkurs zum Thema Ehe und Scheidung wäre auch mal ein durchaus gutes und nötiges Thema, aber das behandelt unser Text nicht. Was will Paulus mit diesem Vergleich, Vers 4? Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Ich lese nochmal den Vers. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Drei Punkte: dem Gesetz getötet durch den Leib Christi. Zweitens, wir gehören einem anderen an. Wozu? Damit wir Gott Frucht bringen. Mit dem ersten habe ich Schwierigkeiten zu verstehen erstmal, dem Gesetz getötet. Die beiden anderen Punkte sind doch so wunderbar einfach, oder? Ich gehöre einem anderen an. Ich habe davon geredet vor 2 Wochen. Wir sind in ein anderes Reich versetzt, in das Reich seines lieben Sohnes, heißt es. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt, wo die Sünde herrscht, sondern jener Welt, jetzt und hier und heute, wo Christus herrscht. Wunderbar. Gut verständlich. Damit wir Gott Frucht bringen, gut verständlich. Aber wir möchten ja auch verstehen, was es heißt, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi. Die Einheitsübersetzung übersetzt das meines Erachtens ganz gut. Durch das Sterben Christi, Tod für das Gesetz. Durch das Sterben Christi, Tod für das Gesetz. Was heißt das? Bevor ein Mensch Christ wird, herrscht das Gesetz über ihn. Sprich, das Gesetz Gottes gilt für ihn. Da ist gesagt, das und das und das und das ist erlaubt. Das und das und das und das ist nicht gut, deshalb verboten. Und was ist, wenn ich das Gesetz breche? Was ist die Folge? Tod. Ganz gerechter Urteilsspruch, denn das ist angekündigt. Das ist das gültige Recht. Wenn du es brichst, hat es die und die Folge, Tod. Gilt das für uns, die wir heute Morgen hier sind? Ja. Ja. Und nein. Amen. Ja und nein. Jeder von uns hat gesündigt in seinem Leben, wenn es nur einmal wäre. Aber das eine Mal genügt, dass es ganz klar heißt von Gott her, Tod, das ist gerecht. Und dann geht da einer ans Kreuz, so wie es hier heißt, wir sind dem Gesetz getötet durch den Leib Christi. Ja, durch den Leib Christi heißt, Jesus ging dafür ans Kreuz. Und deshalb hat er die Schuld getragen. Und deshalb hat er die Strafe getragen. Paulus schreibt, dass der Schuldbrief ans Kreuz geheftet ist. Ja, und Jesus hat die Todesstrafe erlitten, die jeder von uns verdient hätte. Und deshalb sind wir dem Gesetz getötet durch Jesu Opfer am Kreuz. Das meint, so verstehe ich ihn, dieser Text. Ist das nicht wunderbar? Dieses Ja und Nein, das der Hermann eben gut reingebracht hat. Ja, jeder von uns hat den Tod verdient. Bei jedem wäre es gerecht, wenn Gott uns töten würde. Und nein, das Gericht ist vollzogen. Die Strafe hat ein anderer getragen. Das Gesetz, das uns vorher zum Tode verurteilt hat, ist erfüllt. Wunderbar. Was gibt das für eine Freiheit, wenn ich weiß, die Schuld ist getragen? Ich muss nichts verdienen, ich muss vor Gott nichts vorweisen. Ich kann vor Gott nichts vorweisen. Ich könnte noch so lange versuchen, mir meinen Lohn zu verdienen. Es würde nur dabei rauskommen, was am Ende von Kapitel 6 steht, der Sold der Sünde, das, was sie bezahlt, letztendlich, das ist der Tod. Jesus hat uns, indem er ans Kreuz ging, frei gemacht. Ich habe viele Lieblingsverse im Römerbrief. Ganz viele. Einer meiner Liebsten ist im 8. Kapitel. Der Anfang des 8. Kapitels. Und der ist genau das, um was es hier in 7 Vers 4 geht. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist vorbei. Das macht uns frei. Auch von dieser Rechtsgewalt des Gesetzes. Jesus Christus hat alles getan. Die Folge davon ist, sodass ihr einem anderen angehört und dass Frucht entsteht. Über die Frucht werde ich nachher noch reden. Gehen wir weiter in unserem Text, Vers 5. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Dem Fleisch verfallen. Wisst ihr was? Ich bin so froh, dass da Vergangenheit steht. Das ist vorher. Bevor wir Christ geworden sind. Das ist vor Römer 5, Vers 1. Entschuldigt, dass ich mich jeden Sonntag wiederhole. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch Glauben. Vorher waren wir dem Fleisch verfallen. Fleisch, das ist der alte Adam. Das ist der alte Mensch, der gegen Gott ist. Das ist der alte Mensch, der sündigt. Das ist der nicht erlöste Mensch. Es wäre so schön, wenn dieser Mensch ganz weg wäre und kein Rest mehr in uns wäre. Dem ist leider nicht so. John MacArthur drückt das sehr gut aus. Wir haben in uns noch einen Überrest des alten Menschen, den jeder Gläubige behält, bis er seinen Herrlichkeitsleib bekommt. Freust du dich auch auf den Herrlichkeitsleib? Wo kein Stückchen alter Mensch mehr da ist. Wo es einem nicht mehr lockt, überhaupt nicht mehr, von Gott wegzieht, zu irgendetwas anderem, sondern wo wir nur noch auf Jesus ausgerichtet sind. Wo es einfach nur wunderschön ist, mit ihm zu leben und uns nichts mehr fehlt. Das muss eine nicht nur wunderbar sein, weil da keine Versuchung mehr da ist, es lockt nicht mehr, sondern da sind wir endlich mal wirklich zufrieden. Da fehlt nichts mehr. Da hat Gott uns völlig zufriedengestellt. Ich freue mich darauf, aber jetzt ist noch ein Rest da. Paulus nennt es hier in Vers 5, sündige Leidenschaften durchs Gesetz erregt. Und leider steht da auch noch kräftig in unseren Gliedern. Und auch das, fürchte ich, ist nicht nur vor der Bekehrung gewesen. Wieso werden sündige Leidenschaften durchs Gesetz erregt? Was ist denn, wenn man einem Menschen Regeln auferlegt? Wenn man etwas verbietet? Wenn man ein Gesetz aufstellt? Dann fängt es erst an, so richtig zu arbeiten. Das fängt bei, kann man beobachten, wenn ihr zurückdenkt, sofern ihr kleine Kinder mal hattet, wie das war. Solange nicht klar ist, das ist verboten, Und das ist erlaubt. Da lockt es gar nicht unbedingt. Und sobald du sagst, das nicht, dann ist es genauso wie bei Adam und Eva gleich am Anfang. Riesenfreiheit hatten sie und dann ein kleines Bäumchen verboten und schon fängt es an zu locken. Das ist das, was hier steht, Leidenschaften durchs Gesetz erregt. Ja. Das liegt aber nicht am Gesetz, dass das schlecht wäre, sondern das liegt daran, dass da was in uns ist, was sofort, und seien wir erst 2 Jahre alt, zu rebellieren beginnt. Das ist ganz eigenartig. Du verbietest einem Kind etwas und es weiß sogar, es erkennt sogar, dass es schlecht ist, wenn es das tun würde. Und trotzdem, es lockt, es zieht. Leidenschaften erregt, steht hier. Kräftig. Der Fehler liegt nicht am Gesetz Gottes, der Fehler liegt an uns Menschen. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Vom Gesetz frei geworden. Wir werden nicht mehr verurteilt. Wir sind verurteilt und die Strafe ist getragen. Keine Rechtsgewalt mehr über uns. Mich beschäftigt immer wieder dieses Dienen im neuen Wesen des Geistes, nicht im alten Wesen des Buchstabens. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Wie sieht das nun praktisch aus? Ein zweiter Punkt heute Morgen. Der Zielpunkt des Textes ist für mich Gott Frucht bringen. Lies uns nochmal den Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich den, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Was ist Frucht? Frucht ist, gehe nochmal zurück ins 6. Kapitel. Ihr habt darin, Vers 22, ihr habt darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Ich muss euch was gestehen. Ich habe diesen Vers 22 bisher immer ignoriert. Erst als ich eben da saß und nochmal in den Bibel, in den Predigttext und kurz davor geschaut habe, ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Nirgends ist besser definiert, was eigentlich Frucht ist. Gott hat uns ganz am Anfang der Bibel schon gesagt, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Und wenn ich den Bogen schlage, ziemlich ans Ende des Neuen Testaments, da wird das wiederholt. 1. Petrusbrief. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Und Frucht ist nichts anderes, als dass wir immer mehr verändert werden, um so zu werden wie Jesus, dass wir uns verändern lassen, dass wir heilig werden, so wie er. Frucht, ein verändertes Leben, ein neuer Charakter, ein neues Verhalten. Wir haben in der Textlesung gehört aus dem Galaterbrief, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Ist das nicht wunderbar? Frucht des Geistes. Frucht, die der Heilige Geist wirkt. Habt ihr den Begriff Geist bisher auch vermisst im Römerbrief? Gar nicht aufgefallen. Er ist so gut wie noch nicht vorgekommen. Im 8. Kapitel, da kommt er dann ganz massiv. Ja. Da kommt der Heilige Geist nochmal dazu. Aber hier geht es schon um Frucht des Geistes. Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist für mich wie ein Bild von Jesus. Das ist das, was Jesus hier auf der Erde uns vorgelebt hat. Und zwar nicht nur vorgelebt, sondern so ist er. Und Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. So ist Gott. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, genau so. Und das ist das, was Jesus aus uns machen möchte. Wir sollen wieder Gott ähneln als Christen. Wir sollen immer mehr verändert werden, dass wir wieder so wunderschön sind wie er. Paulus schreibt in Kolosser 3, ihr habt den alten Menschen, also den gottwidrigen Menschen, mit seinen schlechten Werken ausgezogen und ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wer hat den Menschen geschaffen? Jesus. Und in dieses Ebenbild werden wir immer mehr umgewandelt, umgestaltet. Ich habe hier die Frage geschrieben, was will ich? Was will ich eigentlich? Das ist eine Frage. Wir haben in der Textlesung gehört, aus Galater 5, will ich das, was Paulus Werke des Fleisches nennt, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen oder dergleichen. Will ich das? Will ich in Sünde leben? Ich fürchte, allzu viele Menschen wollen das tatsächlich. Aber ich als Kind Gottes will das doch nicht. Wie kann ich das weiter wollen? Das ist so ein schreckliches Bild, oder? Wenn ich jetzt das hier nebeneinander stellen würde, ein Bild eines Sünders, der sich im Dunkeln suhlt, und daneben das Bild Jesu, wo es heißt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Keiner würde eigentlich das wählen, was so negativ ist. Was will ich? Es fängt tatsächlich mit einer Willensentscheidung an. Was will ich? Und ich bin beschämt, dass ich in meinen gut 30 Jahren, die ich Christ bin, immer mal wieder mir eingestehen musste, Thomas, du hattest dich eigentlich für was anderes entschieden. Und dann gibt's von diesem so negativen Bild mit diesen Werken des Fleisches doch immer noch irgendwas, was passt. Da sind dann Big Points drin, da kann man sich ja entspannt zurücklehnen. Und schon beim Neid wird es manchmal schwierig. Wenn ihr euch bei jedem Punkt zurücklehnen könnt, wir haben noch einiges anderes, was Paulus an anderer Stelle aufzeigt, um einem zu zeigen, alles nur nicht perfekt. Was will ich? Sind hier viele Dinge aufgezählt? Ich behaupte, jeder von uns, die wir heute Morgen hier sind, hat mindestens einen Punkt, der ihn betrifft. Fang mit diesem Punkt an. Wenn du alles anfangen willst und sagen, also das trifft ein bisschen zu und das ein bisschen und das müssen wir auch dran machen und da muss Jesus auch noch dran feilen. Es gibt viel zu tun, das bezweifle ich gar nicht. Nur wenn du alles auf einmal angehst oder Jesus angehen lässt, ich glaube nicht, dass das was wird. Was ist der Punkt, den Jesus jetzt und hier und heute für dich hat, der anzugehen ist? Und wenn du in der Liste nicht fündig wirst, Paulus hat genug andere Listen. Und geh diesen einen Punkt ganz gezielt an. Das fängt damit an, dass ich es eingestehe. Ich glaube, dass auch hier unser Anfang des Textes in Vers 1, wisst ihr nicht, sehr zutreffend ist. Ja, auch wenn ich das schon weiß, in Anführungszeichen, Wissen heißt in dem Fall, dass ich es angehe, dass ich das nicht stehen lasse, dass ich mich nicht zufrieden gebe damit, dass ich ebenso bin, zum Beispiel neidisch, sondern dass ich tatsächlich das mit Jesus angehe. Wissen, Erkenntnis mündet immer in praktisches Tun. Evangelium oder nicht? Ich finde es die wunderbarste Botschaft der Welt, wenn Jesus uns sagt, so möchte, zu dem möchte ich dich machen, denn das heißt, er wird mit uns diesen Weg durchgehen. Ich muss es einsehen, ich muss es vor ihm offenlegen. Vielleicht braucht man auch einen Bruder, eine Schwester, mit der man es gemeinsam vor Gott ans Licht bringt. Und vielleicht braucht man Hilfe, um neues Verhalten einzuüben. Es klappt ja nicht so einfach, wenn mich bisher der Neid aufgefressen hat, dass ich sage, jetzt habe ich es erkannt. Danke, Herr, ich bekenne dir meine Schuld. Und dann ist der Neid weg. Nee. Wir sind im Reformationsjahr. Reformationsjubiläum 500 Jahre. Und Martin Luther hat die Beichte betont. Ist bei Protestanten nicht immer so gegenwärtig. Das ist doch was Katholisches. Ja, das ist was Katholisches, ist wohl wahr. Aber das ist ein ganz elementarer Punkt für die Seelsorge. Beichte, dass ich Gott bekenne, beichte aber auch, dass ich einen Menschen bekenne und dass der gemeinsam mit mir ans Kreuz geht und wir meine Schuld gemeinsam vor Gott bringen, bis hin. Manchmal braucht man, dass man Vergebung zugesprochen bekommt durch einen Menschen. Auch das ist nicht für einen katholischen Priester vorbehalten, auch wenn es da ganz elementar sein mag. Ja, ich habe meine Schuld Jesus gebracht. Er ist treu und gerecht, dass er vergibt. Wenn ich das ans Licht bringe, es verliert seine Kraft. Es verliert seine Kraft. Manchmal bei diesen Dingen, die da stehen, kann es sich um Süchte handeln. Bei Sucht denkt man an Rauschgift und an Alkohol und an Spielsucht und so weiter. Aber das, was hier steht, wie zum Beispiel Unreinheit oder kann auch Pornografie sein, oder wenn da steht Feindschaft, wenn da steht Zorn, Neid, das kann wie eine Sucht sein. Und das hält dich fest. Und das zehrt einem auf. Wenn ich hier den Götzendienst rausnehme, da würden wir sofort sagen, ja, davon muss ich mich lossagen, oder? Hast du dich schon von deinem Neid losgesagt? Oder wenn Unreinheit da ist und dich bindet, davon laut losgesagt, vielleicht sogar unter Zeugen. Herr, ich sage mich von meinem Neid los. Du hast die Kraft, mich davon frei zu machen. Absagen solchen Dingen. Das vor Zeugen kann Ketten zerbrechen. Ein Punkt noch, den habe ich überschrieben, konkrete Veränderung durch Glaubensprüfungen und Leid. Konkrete Veränderung durch Glaubensprüfung und Neid. Ich habe vor einigen Wochen in der Predigt Verse übersprungen im 5. Kapitel des Römerbriefs, die mir sehr wichtig sind. Da heißt es in Römer 5, in Vers 3 bis 5, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Hast du schon mal gejubelt über die Bedrängnisse, die du hast, über die Glaubenszweifel, über die Krankheiten, über das Leid, das du erlebst? Wir rühmen uns dessen. Warum? Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Geduld. Geduld war eben bei unseren Früchten des Geistes auch dabei. Deshalb habe ich dieses Beispiel rausgegriffen. Herr, schenkt mir Geduld, aber bitte sofort. Das ist widersinnig, oder? Das fängt mit Glaubensprüfungen an. Und Bedrängnisse sind nicht nur irgendwelche Kleinigkeiten, sondern das kann auch tiefes, tiefes Leid sein. Und wenn ich das mit Jesus durchlebe, in seiner Gegenwart, in seinem Trost, in seiner Hilfe und in dem Wissen, dass ihm nichts entglitten ist, dann wird es zu Geduld kommen. Wenn ich solche Zeiten der Krise, wo mein Glauben ins Wanken kommt, egal durch was, mit Jesus durchschreite, und mich in diesen Situationen von ihm zutiefst geliebt weiß, wenn ich das erfahre, dann wird diese Kette hier zum Erfolg führen. Wir wissen, schon wieder so ein, wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Es ist wunderbar, wenn du das nicht ohne Jesus durchlitten hast, sondern wenn du das mit Jesus durchschritten hast. Und es am Ende heißt Hoffnung. Weil es keine Verdammnis gibt für die Gläubigen, die in Jesus Christus sind, kann unser Leben Frucht bringen. Vielfältige Frucht. So wie Jesus in Matthäus 13 als Erklärung eines Gleichnisses sagt, Matthäus 13, 23, bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Lasst uns beten. Herr Jesus, es ist so wunderbar, du hast gesagt, wir sind für die Sünde tot. Wir stehen auch nicht mehr unter der Verdammung des Gesetzes, sondern wir sind freigemacht, mit dir auferstanden zu neuem Leben, dass wir Frucht bringen. Du willst uns verändern und du kannst uns verändern und nur du kannst das. Und ich möchte dir von Herzen danken, dass hier das Minimum ist, 30-fach Frucht. Was hast du Großes vor? Und ich möchte mich nach dir ausstrecken, nach deiner heiligen Gegenwart in meinem Leben, im Leben von jedem von uns, dass wir wirklich mit dir leben und Frucht durch dich und deinen Heiligen Geist entsteht. Danke, dass du das zu einem guten Ende führen wirst. Amen.